Hallo und herzlich willkommen zurück zum Disrupting Minds Podcast. Schön, dass ihr dabei seid. Wie versprochen sind wir zurück mit einem neuen Format und ich freue mich sehr, dass wir ab sofort Deep Dives in ganz unterschiedliche Themen machen werden. Heute bei uns zu Gast, frisch aus LA angereist, ist Simone Lies. Sie hat sich zur Mission gemacht, mehr Frauen mit Hilfe von Digital Fluency selbstbewusster im Umgang mit KI zu machen. Warum das so wichtig ist und wie sie das macht, erfahrt ihr in dieser Folge. Viel Spaß beim Zuhören.
Disrupting Minds.
Ja, moin moin, liebe Simone und herzlich willkommen zum Disrupting Minds Podcast.
Ja, schön, dass ich da sein darf im wunderschönen Hamburg in eurem tollen Studio.
Ja, vielen Dank, dass du extra aus LA angereist bist, nur für diese Aufnahme. Nein, das stimmt nicht.
So ähnlich.
Ja, so ähnlich, genau. Magst du einmal kurz erzählen, wer bist du und was machst du?
Ja, also hallo, ich bin Simone Lies und wie du schon sagtest, ich wohne jetzt schon seit 12 Jahren in Kalifornien mit meiner kleinen Familie. Erst haben wir in San Francisco gewohnt und mittlerweile wohnen wir im wunderschönen Venice Beach in Los Angeles. Aber wie ihr hört, spreche ich auch ganz gut Deutsch, weil meine Wurzeln sind im Schwarmländle. Da komme ich her. Ich habe 34 Jahre dort sozusagen auch gelebt und auch hier in Hamburg mal gelebt. Aber warum ich das so erzähle, ist auch, weil ich eben gemerkt habe, dass meine Denkweise und wie ich irgendwie groß geworden bin, auch mit Technologien, doch sehr stark geprägt ist von meinem deutschen Umfeld. Und jetzt sehe ich das im Vergleich zu kalifornischem Mindset, dem Silicon Valley Mindset, doch ein bisschen anders. Und das fließt in meine Arbeit ein. Also was ich derzeit mache, ist, ich habe eine Innovationsberatung, die sich MatchLab N nennt. Und wir entwickeln maßgeschneiderte Lösungen für CEOs und deren Teams, um digital gewandter zu werden oder wie ich es nenne, digitally fluent.
Sehr gut. Und ein großer Fokus sind ja vor allen Dingen auch bei dir die Frauen. Und darum geht es auch heute ein bisschen. Also wie wir Menschen allgemein, aber auch Frauen insbesondere fit bekommen, gerade was das Thema KI anbelangt. BCG, hast du mir verraten und habe ich mir angeguckt, hat ja eine ganz spannende Studie gemacht. Und aus der geht hervor, kannst du wahrscheinlich besser erzählen, aber dass wir doch deutliche Unterschiede haben und das hat mich total überrascht, wenn es um generative KI vor allen Dingen geht, wie das adaptiert wird. Jetzt war ja eine Erkenntnis, also wenn man unterscheidet in technische Berufe und nicht technische Berufe, dass vor allen Dingen, und das fand ich mega überraschend, junge Frauen in technischen Berufen weniger stark dabei sind, sich in Themen wie generative KI einzufuchsen und einzuarbeiten. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, genau. Das hast du eigentlich genau richtig zusammengefasst. Ich werde ganz oft gefragt, warum ich jetzt plötzlich auf Frauen mich fokussiere. Und es gibt eben genau diese Gründe. Also nicht nur zum einen die Studien, die besagen, dass wir Frauen vor allem aus nicht technischen Bereichen zurückliegen im Vergleich zu Männern, wie wir eben mit Technologien spielen, vor allem mit KI, sondern eben, ich merke das auch im Umgang mit meiner Arbeit mit den ganzen Frauen, die ich interviewe und gucke und sehe einfach, dass wir da wirklich hinterherhinken. Und zur Überraschung, wie du sagtest, wir denken ja immer, dass diese junge Generation von Frauen oder auch allgemein die junge Generation so viel mehr technisch affin ist.
Ja, genau.
Und das ist sie vielleicht auch. Sie hat auf jeden Fall keine Angst vor Technologien, was unsere, meine Generation 40 plus oft mitbringt.
Ja.
Aber was ich doch sehe, ist, dass sie keinerlei Ahnung haben, wie sie Technologie richtig einsetzen, umsetzen, warum sie das benutzen, was ethische Probleme sein könnten. Die legen einfach drauf los. Also praktisch, die fahren einfach Auto, ohne überhaupt den Führerschein mal gemacht zu haben und irgendwelche Theorie- und Praxiswissen zu haben.
Okay. Und dann scheitern sie daran, weil eben der Fahrplan dafür fehlt? Oder was glaubst du, was ist der Grund dafür, dass da, also gerade auch Frauen teilweise nicht auf Augenhöhe sind?
Also als ich die Studien gesehen hatte und eben auch selber Experimente gemacht habe, ich habe praktisch eine KI-Challenge ins Leben gerufen für umsonst, kostenlos auf LinkedIn. Und da haben sich 350 Frauen innerhalb kürzester Zeit gemeldet, dass sie mitmachen wollen. Und das zeigt natürlich, dass da Interesse da ist und dass sie verstanden haben eigentlich, dass man was machen muss, dass man sich vielleicht um KI kümmern muss. Aber als ich dann gesehen habe, dass nur wirklich wieder nur eine Handvoll dieser Frauen dann wirklich in die Umsetzung gekommen sind, habe ich angefangen, diese Frauen zu interviewen und zu gucken, was ist denn eigentlich der Grund, warum wir dann doch eigentlich wollen, aber doch nicht loslegen. Und viele dieser Frauen, also der größte Grund, den ich gesehen habe, ist, dass sie nicht den Nutzen sehen an. Okay. Also sie fangen zwar an und steigern sich dann da rein und wie gesagt, stürzen sich auf diese Tools, die auf uns jeden Tag neu einprasseln, aber dann hören sie auch schnell wieder auf, weil sie sich erstmal entweder total überfordert fühlen und gar nicht mehr wissen, wo sie anfangen sollen, weil es zu viel ist. Ich habe keine Zeit, höre ich ganz, ganz oft. Mhm. Also dieser Zeitfaktor, den wir Frauen haben, weil wir oftmals so viel auf unserem Tablett einfach haben. Neben der Arbeit haben wir oftmals eben auch noch unsere Familienbedürfnisse, die wir noch abdecken. Und keine Zeit ist oft ein Grund dafür. Und oftmals sehe ich aber auch, dass wirklich, ich nenne das emotionale Barrieren oder falsche Glaubenssätze uns dann doch abhalten, ins Machen zu kommen. Wir würden gerne, also unser Kopf sagt, ich möchte jetzt loslegen. Und dann irgendwas hält uns zurück und ich habe gesehen, dass es oft eben an Mut fehlt und auch an Ängsten, die wir vielleicht in unserer Erziehung mitbekommen haben. Also falsche Glaubenssätze wie ich bin gar nicht digital oder ich bin nicht so kreativ, ich möchte keine Fehler machen. Mhm. Das sind Dinge, die uns alle eben abhalten, ins Machen zu kommen.
Aber ist es nicht eigentlich, ich versuche das gerade zusammenzukriegen, ne? Weil einerseits wollen wir auch mehr Frauen in Führungspositionen bekommen und wir müssen auch unbedingt mehr Frauen in Führungspositionen bekommen. So, wenn wir jetzt aber sagen, das liest man ja auch überall, auch das ist Teil der Studie, irgendwie CEO-Umfragen, dass alle sagen, ein großer Teil sagt, wir müssen egal branchenübergreifend, levelübergreifend unsere Leute fit machen für KI. So, wenn das also zwingend erforderlich ist für auch Future Jobs, und dann hinken aber die Frauen hinterher, dann ist doch die Gefahr, jetzt mal ganz logisch gerechnet oder gedacht, groß, dass der Gap, was auch Frauen in Führungspositionen anbelangt, noch größer wird, oder nicht?
Ja, die Pipeline wird einfach nicht aufgefüllt. Ja, genau. Also weil die jungen Frauen natürlich dann nicht die Projekte zugeordnet bekommen, die eben jetzt revolutionierend eben sind im digitalen Bereich und dadurch eben Karrierechancen verpasst werden und im Endeffekt nicht weiter aufsteigen können. Und so passiert das, wenn eben Frauen nicht mutiger wären, wirklich dieses digitale Denken und diesen Mindset anzunehmen, dann haben wir langfristig in der Tat ein Problem. Und das versuche ich mit einem neuen Ansatz sozusagen zu lösen, den ich Digital Fluency nenne. Und Digital Fluency Flywheel habe ich in Framework entwickelt, weil ich gesehen habe, dass die Upskilling-Programme derzeit auf dem Markt, wie man KI sozusagen seinen Mitarbeitern näher bringt, fast ausschließlich sich entweder irgendwie nur um den technischen Bereich kümmern, also richtig upskillen im technischen Bereich. Aber viele Frauen, wie ich schon sagte, sind im ersten Moment blockiert und man muss erstmal diese Blockaden durchbrechen. Und was ich gemacht habe, ich verbinde sozusagen einen menschlicheren Ansatz. Also ich verbinde praktisch Human Skills, also emotionale Intelligenz, Kreativität und Selbstreflexion erstmal, um diese Frauen zu lösen und dann bereit zu machen, um dann das Upskilling danach vorzunehmen und so die Ängste zu nehmen.
Wie kann man, wie machst du das? Also wie kann man überhaupt Ängste nehmen? Das klingt, weil Angst ist ja so ein großes Thema, ne? Und das ist ja dann oft auch, wie du sagst, es kann ja manchmal auch durch die Erziehung oder wie wir in der Kindheit geprägt sind, kommen. Wie kann man das lösen?
Indem man erstmal drüber nachdenkt, was einem Angst macht. Ich glaube, das ist der erste Schritt, diese Selbstreflexion, die unterschätzt man. Also sich Zeit zu nehmen, mal hinzusetzen und nachzudenken, was einem vielleicht Angst macht. Also ich habe zum Beispiel eine Angst, die ich immer wieder höre, ist, ich habe das Gefühl, wenn ich zum Beispiel ChatGPT benutze, dass ich beschummel, bescheiße oder wie man das so sagt.
Ja.
Und das kommt definitiv wahrscheinlich durch andere. Ich höre ja immer wieder, ich darf ja gar nicht diese Tools benutzen.
Ist ja manchmal auch ja, so, ne? In Corporates, dass ja. du irgendwie, dass es gar nicht ja. gestattet ist, das
ja.
zu machen.
In den meisten, in den Corporates ist es überhaupt nicht gar nicht erlaubt. Und deswegen höre ich immer wieder, ich kann ja gar nicht diese Tools benutzen, darf ich nicht. Und wir Frauen folgen auch oftmals eben genau das und müssten aber eigentlich sagen, okay, dann darf ich es nicht in der Corporate-Welt benutzen, dann mhm. mache ich es eben privat. In der Schule ist das ähnlich, ne? Da wird das auch als Beschummeln bezeichnet, anstelle den Schülern oder diesen Frauen eben auch mal mitzugeben, wie man es richtig benutzt. Also eben zu zeigen, wie man mit diesen Chatbots, ob jetzt ChatGPT oder Copilot oder Cloud oder Gemini, was immer es auch ist, wenn man diesen Frauen erstmal beibringt, wie man das richtig benutzt, wie man richtig mit den Chatbots in der Zukunft spricht, da würde ich ansetzen. Mhm. Und wie gesagt, zurück zu einer Frage, es geht wirklich darum, erstmal sich klar zu machen, was behindert mich, also diese Selbstreflexion, wo sind das andere, die mich beeinflussen, also mein Chef will das nicht oder ist es meine Angst? Ich höre immer wieder, ich möchte keine Fehler machen, das ist auch sowas Deutsches, was auch Frauen gerne haben.
Ja, das wäre meine Frage, genau. Mhm. Ist das auch dieses Ängste haben, weniger bullische, also dazu habe ich mir ungefähr noch 50 Fragen zusätzlich aufgeschrieben, weil ich das ganz spannend finde, auch so der Vergleich Deutschland-USA.
Es ist auf jeden Fall eine ganz andere Herangehensweise. Also ich habe vier Elemente beim Silicon Valley Mindset damals ausfindig gemacht, die ich extremst anders fand, als ich in Deutschland groß geworden bin.
Erzähl vielleicht nochmal ganz kurz Silicon ja. Valley Mindset.
Ja, dieser Silicon Valley Mindset, das ist ja das, was uns viel Deutschen fasziniert und was diese CEOs auch in Silicon Valley zu mir halt fliegen lassen, weil sie das unbedingt erlernen wollen.
Genau, du hast ja das richtig gut organisiert, ne? Ich weiß ja. nicht, ob du das noch machst, aber dass deutsche CEOs in Silicon Valley kamen und du hast sie zusammengebracht mit Startup-Gründern, richtig?
Genau, das ist eigentlich die ursprüngliche Idee war eben oder ist so gewesen, die sind reingeflogen, haben eine Frage in der Zukunft gehabt, wie esse ich in der Zukunft, wie bewege ich mich in der Zukunft und dann habe ich sie mich mit interessanten Gesprächspartnern, Startup-Founders, aber auch Kreativen und Investoren zusammengebracht und dann im Endeffekt mit auf eine Reise genommen in die Zukunft, in der Gegenwart, um praktisch diese Fragen zu lösen. Und bei dieser Reise habe ich eben festgestellt, wie man am besten so diesen Mindset näher bringt. Also zum einen erstmal, was ist dieser Mindset? Was eben, glaube ich, in Silicon Valley anders ist wie hier, ist dieses ganz Großdenken in Probleme denken. Also nicht einfach nur eine App oder so entwickeln, weil man eine App machen möchte, sondern einfach drüber nachzudenken, was sind wirklich Probleme, die für mich bedeutend sind,
die ich lösen möchte.
Ja. Also Innovation beginnt sozusagen mit dir selber, mit dem Problem, die du lösen möchtest. Das ist Nummer eins, was ich da festgestellt habe. Mhm. Und das sieht man bei Airbnb, das sieht man bei fast allen Gründern dort, die sehr mit Herzblut sozusagen ein Problem für sich lösen möchten. Dann das Zweite, was mir aufgefallen ist, eben dieses, und das ist zurück zu deiner Frage, warum das so ein Unterschied ist mit Amerika und Deutschland, ist wirklich dieses Technologie als Freund zu verstehen, also als positiven Freund erstmal zu sehen und nicht die Gefahren aufzulisten. Hier fängt man an, mit den Gefahren aufzulisten, die man vielleicht noch gar nicht so alle erkennen kann, vor allem jetzt mit KI, wir wissen doch alle gar nicht, was alles da noch auf uns zukommt. Wir können es eigentlich erst rausfinden, indem man positiv dem begegnet und in kleinen Schritten sozusagen vorangeht und dann von diesen Fehlern, da kommen wir zu Nummer drei, von diesen Fehlern eigentlich lernt. Also dieses Fehlermachen ist im Endeffekt in Silicon Valley eigentlich nur dazu da, um neu zu denken und was besser zu machen und eben zu experimentieren und daraus zu lernen, diesen lebenslangen Mindset. Das ist wirklich extremst dort. Also dieses
Es wird auch gelebt.
Ja,
oder?
Total.
Wir haben hier vielleicht eher mal was vertuscht. Also ich meine, auch da hat sich hier ja einiges getan mit irgendwelchen Fuck-up-Nines oder so, aber grundsätzlich würde ich habe auch meine Zeit in den USA gelebt, aber auch denken, dass der Umgang mit Fehlern ein ganz, ganz anderer ist.
Er ist immer noch wirklich anders. Ich sehe das in der Schule mit meinen Kindern, wie die mit Fehlern umgehen. Also dieses Upsi, einfach dieses, ach, habe ich falsch gemacht, mache ich jetzt einfach neu oder was anderes daraus.
Ja.
So dass das haben wir in Deutschland uns, glaube ich, immer noch sehr oft dieses Perfektionistische eingebläut, dass wir mitbekommen haben, was manchmal auch nicht schlecht ist, wenn man nachher später größer werden will und Prozesse und Strukturen so einbringen will, ist das super. Aber im ersten Schritt, um Innovation voranzutreiben und groß zu denken, ist das eigentlich eher eine Blockade.
Ja.
Und das ist, glaube ich, schon ein Riesenunterschied immer noch. Also dieses von Experimentieren und einfach mal zu machen, mutig sein zu spielen und einfach mal zu gucken, was da rauskommt, davon zu lernen, das ist wirklich ein Riesending. Und jetzt mit KI wird das umso wichtiger. Und das Letzte, glaube ich, was wir alle noch von diesem Mindset lernen können, ist eben dieses Angeben. Wir Frauen vor allem können echt mal eine Schippe drauflegen. Also nicht immer alles nur für uns selber behalten und ängstlich sein und das nicht mit der Welt teilen wollen, sondern wirklich den Menschen frühzeitig mit auf diese Ideereise mitzunehmen und dann Fans zu finden, die dich unterstützen und dir Feedback geben, wertvolles Feedback geben, was wieder in dieses Experimentieren reingeht. Mhm. Und dadurch wirst du einfach besser. Und das sind so diese Elemente von diesem Mindset, die ich praktisch diesen CEOs mitgegeben habe und gelernt habe, dass es am besten funktioniert, wenn man in der Gruppe kommt, also wenn man praktisch Leute trifft, die schon diesen Mindset haben, von denen umgeben ist, weil die inspirieren dich, mutiger zu werden. Aber eben, was auch eine Transformation ist, wenn du mit anderen Leuten in dieser Gruppe bist, die alle eben möchten und sich bewegen wollen und mutiger werden wollen. So. Und das zusammen, glaube ich, habe ich dann in ein Online-Programm umgewandelt. Weil man muss nicht unbedingt für ein Silicon Valley-Mindset ins Valley fliegen.
Nee, klar. Genau. Und das machst du noch, dieses Programm?
Ich mach beides noch. Also das CEO-Programm war ein bisschen im Dornröschenschlaf, habe ich das gesetzt, weil ich wirklich einfach dieses Herzensthema von diesen Frauen vorantreiben wollte im letzten Jahr. Und weil ich gesehen habe, ich habe über 50% dieser Frauen, die ich trainiert habe, haben ich nenne das die 3 Ps auf Englisch, Pay Raise, Promotion und More Praise bekommen. Also wow. Eine Gehaltserhöhung oder sie sind einfach mehr anerkannt worden oder sie haben einfach einen neuen Job angenommen durch diesen neuen Mindset. Und das hat mich wirklich so angetrieben, weiterzumachen und das skalierbarer zu machen.
Wow, richtig gut. Machst du das in Gruppen? Machst du das online? Machst du das vor Ort? Wie funktioniert es?
Genau, ich glaube, eine Grund, warum ich hatte nur 5% Frauen bei diesem Leadership-Programm live in Silicon Valley.
Ah,
und
auch spannend.
Wenig dabei, es kommt natürlich auf die Industrie an, wenn Marketing kam oder Fashion oder so, dann ist das anders. Mhm. Aber wenn man ganz traditionelle Unternehmen oder Familienunternehmen dabei hatte, war es dann doch wenig Frauen. Ich bin selber Mutter und auch berufstätig, ja, aber ich weiß selber, wie schwer das ist, alles unter einen Hut zu bekommen und habe angefangen, das remote abzubilden. Und die Pandemie war der Auslöser für dieses Programm, weil in der Pandemie zum einen mein Live-Programm über Nacht weg war und auch Existenzängste dadurch natürlich entstanden sind. Aber zum Zweiten, was eigentlich das Positive aus dieser Pandemie rausgekommen ist, ist, dass wir alle technologieaffiner wurden und kapiert haben, dass wir uns online vernetzen können, online treffen können, online lernen können.
Ja, stimmt.
Und das war praktisch der Auslöser, warum ich dieses Programm dann ins Leben online gerufen habe. Und ich vernetze sozusagen Frauen, das ist ein Community-getriebenes Projekt oder Programm, vernetze Frauen unterschiedlicher Hierarchien, Titel, also die jüngste war 18, die älteste 64.
Innerhalb dieser
dieser Kohorte nenne ich das, ja. Okay, ja. Ich habe eine Kohorte, wo ich diese Frauen alle miteinander mixe und zusammen im Endeffekt mutiger mache mit in 4 Schritten. Genau.
Ich finde das total spannend. Ich würde auch gerne nochmal auf diese Ängste zu sprechen kommen. Was glaubst du, woher kommt diese Angst? Also klar, wir haben schon gesagt, so wie Angst vor dem Unbekannten ist es ja vielleicht auch, manchmal ist es irgendwie geprägt, aber warum? Nochmal, glaubst du, dass Frauen mehr Angst auch haben, sich da zu öffnen für neue Technologien als Männer? Oder ist es tatsächlich vor allem diese Angst, was falsch zu machen?
Ich glaube, dass wir sehr oft extern getrieben worden in so eine Angst. Also ich höre oft, ich bin ja gar nicht digital oder mein Mann ist bei uns digital. Und ich denke mir so, was heißt denn überhaupt digital für dich? Das ist meine Frage. So, und die meisten haben eine ganz falsche Vorstellung, was digital für sie bedeutet. Also zum Beispiel höre ich oft, ja, ich habe ja keine Coding-Kenntnisse, ne? Und das war auch alles bis vor kurzem noch wichtig zu haben. Aber was ich jetzt versuche, diesen Frauen beizubringen, ist, dass ich sie aufwecke und sage, das hat sich total geändert. Und zwar wirklich durch diesen Einzug dieser generativen KI-Tools, die wirklich erst Ende 2022 durch OpenAI sozusagen auf den Markt gekommen sind. Was passiert ist, und das haben viele einfach noch nicht gesehen, ist, dass Technologie demokratisiert wird. Also diese Tools stehen uns jetzt allen zur Verfügung. Wir brauchen keine Coding-Kenntnisse mehr, wir brauchen keine großen Budgets. Und das war noch vor kurzem anders. Und diese Ängste, die sie mitbekommen haben seit Jahren von Lehrern, von ihrer Umgebung, aber die sie sich vielleicht auch selber eingeredet haben, weil vielleicht mal früher was nicht funktioniert hatte, die sind da und die müssen jetzt sozusagen verlernt werden, weil okay. jetzt was Neues praktisch beginnt.
Future-Ready-Mindset nennst du das, ne? Oder das ist eigentlich das Ziel, oder nicht?
Ja, genau. Ich nenne das Programm als Future-Ready-Woman, mhm. weil ich mir denke, was braucht man als neue, zukunftsfähige Frau? Und es geht sehr viel weiter, als digitale Kenntnisse zu haben. Mhm. Also ein Entwickler in Silicon Valley muss nicht unbedingt, was ich nenne, digital fluent sein, weil zum Teil hat er nur Coding-Kenntnisse oder digitale, technische Kenntnisse. Aber dieser neue Mindset, den ich trainiere, der geht weit darüber hinaus. Das bedeutet, du musst emotionale Intelligenz besitzen, weil du verstehen musst, wann du welche Technologien einsetzen kannst, wann macht das Sinn, wann macht das keinen Sinn. Du musst Kreativität mitbringen, weil diese Tools, die das Machen übernehmen, ja, also du kannst praktisch dann zum Kreativen werden, also Musik machen jetzt oder mhm. malen. Aber du musst am Anfang eben diese kreative Idee vielleicht ein bisschen in deinem Kopf vorantreiben und dann mit ChatGPT vielleicht zum Beispiel zusammen brainstormen. Aber du brauchst eben auch Kommunikationsskills, weil wie man in Zukunft mit diesen Chatbots und mit diesen Maschinen reden muss, das ist alles praktisch neue Skills, die wir so nicht hatten früher. Und da geht es weit darüber hinaus, welche Tools jetzt da irgendwie benutzt werden müssen. Die meisten Frauen denken so, sie müssen jetzt irgendwelche Tools die ganze Zeit lernen mhm. und schmeißen sich auf jedes Tool, das irgendwie derzeit auf den Markt kommt. Und ich denke eher in Systemen und neuen Prozessen und versuche, denen neuen Mindset beizubringen.
Und wie kann man das machen? Ich stelle mir immer so ein Mindset so fest vor. Das ist so, weil das ja was ist, was auch aus einer langen Prägung irgendwie kommt. Wie rüttelt man das? Wie macht man das locker?
Ja, also das war ein langer Prozess. Also seit über 10 Jahren beschäftige ich mich mit der Frage, wie wir sagen alle, wir müssen digitaler werden. Und das wollen wir auch alle. Aber keiner fragt sich so richtig, wie geht das? Wie du, ja. ne, was... So, und ich habe gedacht, es muss doch irgendwie möglich sein, einen Lernpfad irgendwie mhm. zu entwickeln. Und ich nenne das Digital Fluency Flywheel. Ich habe wirklich einen 4-stufigen Lernprozess entwickelt. Und der fängt an mit, ich nenne die erste Phase Tune-In. Mhm. Das ist wirklich diese Selbstreflexion, wo wir erstmal nachdenken, was, wenn ich sage, ich sehe nicht, was KI für Nutzen mir bringt. Das ist die meistgehörte Ausrede, sage ich jetzt mal, warum ja. Frauen nicht anfangen, mit dem KI zu spielen. Dann frage ich dich zurück, okay, jetzt musst du erstmal mir sagen, was wäre denn ein Nutzen für dich? Weil der Nutzen für mich ist wahrscheinlich ein anderer Nutzen wie für dich, ja?
Klar, gibt ja auch, allein weil du in ja. Tools denkst, ne? Es gibt ja so viele unterschiedliche Sachen, um klar was zu kreieren bei generativer KI, aber auch einfach für Effizienzgewinne etc. Beruflich kannst du es nutzen, privat kannst du es nutzen.
Genau, es geht in allen Bereichen rein. Und die meisten wollen immer von mir eine Tool-Liste haben. Ja. So schick mir am besten die 10 besten Tools. Das kann ich auch machen. Aber wahrscheinlich sind meine Tool-Liste, brauchst du nicht, weil mhm. ich ein ganz anderes Problem habe. Zum Beispiel bei mir, ich lebe in Amerika, bin Deutsch und ich brauche immer, dass das Englisch perfekt irgendwie ist. Ja, ich habe ganz andere Tool-Liste wahrscheinlich, die du in Deutschland irgendwie brauchst. Dann bin ich noch Mutter, bin in der Perimenopause. Ich nutze das alles sozusagen KI, um meine persönlichen Probleme besser zu machen. Und das findest du in dieser Tune-In-Phase rein. Man muss mhm. sich sozusagen erstmal Zeit nehmen, um daraus Zeit zu gewinnen mit KI. Das ist ja praktisch das, was uns allen versprochen wird. Ja. Und der Witz ist, ich möchte gar nicht unbedingt noch produktiver werden mit KI, sondern in meinem Fall geht es mir eher darum, dass ich mehr Zeit gewinnen möchte für Dinge, die mir wichtig sind, wie im Endeffekt meine Familie. Ja, ich habe so viele Bälle in der Luft, dass ich irgendwie gucke, dass ich irgendwie am Ende des Tages alles schön unter einen Hut bekomme.
Also dann eher effizienter als produktiver.
Effizienter als produktiver ist für mich als Frau also viel, nicht viel
noch,
wichtiger.
Also nicht,
ich möchte nicht noch schneller nicht, alles machen.
Nicht noch mehr Output, sondern einfach das, was du machst in der kürzeren Zeit, sodass du...
Genau. Und wenn du das verstanden hast, was für dich wichtig ist, also Innovation, habe ich vorhin schon gesagt, fängt mit dir an. Ja, wenn du verstanden hast, was für dich wichtig ist, dann ist es doch viel, viel einfacher, dich auf dem Markt umzugucken und für deine Probleme irgendwelche Lösungen zu suchen an Tools. Ja, also dann, ich fühle mich echt manchmal wie so ein Detektivin, ja, die dann irgendwie, dieses Problem hält mich wirklich in der Nacht irgendwie, kann ich nicht mehr schlafen, deswegen, das möchte ich gelöst haben. Und dann gehe ich los und gucke wirklich im Internet überall, es ist so überall auf der Welt, du findest so viel Informationen derzeit. Mhm. Aber sobald du Filter gesetzt hast, was für dich wichtig ist, siehst du die auch. Das ist einfach so. Wenn du einen roten Pulli haben willst, dann siehst du irgendwann alle nur mit dem roten Pulli rumlaufen und so. Dann ist das einfach so auch. Und dann habe ich angefangen im zweiten Schritt, das nenne ich Gear Up. Also da kommt dann ein bisschen das Upskilling rein. Mhm. Und anstelle wild eben irgendwelche Tools zu nehmen, fange ich an, ich habe eine Tech-Wissensdatenbank mir aufgebaut oder oder helfe den Frauen, diese Datenbank aufzubauen. Das heißt, ich helfe ihnen, lebenslanges Lernen sozusagen für ihre Probleme Filter, die sie gesetzt haben, zu finden, also Insights zu finden. Und wenn du das hast, dann, wie gesagt, dann speicherst du dann, ich nenne das Keepsake-Box. Man kann sich so vorstellen, im privaten Bereich, früher hatte man vielleicht so eine Schatztruhe, wo man, oder deine Kinder vielleicht haben das, wo du irgendwie tolle Sachen reinmachst, die dir wichtig sind. Und im digitalen Bereich braucht man das auch heutzutage, weil von allen Seiten diese Informationen auf dich zuprasseln. Ja. Und du eben den Überblick behalten musst und dich eben nicht überwältigt fühlen möchtest. Und wenn du eben im ersten Schritt Filter gesetzt hast, dann findest du das und kannst das dann in dieser lebenslangen Datenbank sozusagen finden und aufbereiten. Und dann kommen wir eben den dritten Schritt schon fast zum Ende eigentlich. Mhm. Und dann siehst du eben, dann kann man eben, Kreativität ist ja nichts was Neues, was man irgendwie nicht hat oder hat, oder sondern Kreativität ist, dass du Dinge zusammensetzt zu was Neuem. Mhm. Also, und das passiert eben dann, wenn du eben dieser Wissensdatenbank, plötzlich siehst du Dinge, die du zusammensetzen kannst, die wirklich wie so ein Mosaik zu deinem Problem ein Bild gibt. Und warum das dann so in Bewegung kommt, das ist wirklich das Geheimrezept ist wirklich diese, dass wir mehrere Frauen zusammen sind und uns gegenseitig dann unterstützen. Und jeder hat vielleicht noch was, eine Idee dazu beizutragen. Und dann werden wir immer mutiger und immer sichtbarer und nutzen dann wirklich auch KI, um sichtbarer zu werden und unsere Ergebnisse mit der Welt zu teilen.
Wie macht ihr das?
Ich habe zum Beispiel mir einen Doppelgänger gebaut, also eine Simone KI sozusagen, die ein bisschen, also mit einem GPT, also ein Custom GPT, was ja auch, wenn man die Bezahlvariante hat, dann zur Verfügung steht. Und habe angefangen, mir erstmal zu überlegen, wer bin ich eigentlich? Für was stehe ich eigentlich? Ja, wie möchte ich denn klingen? Wie möchte ich denn sein, dass KI mich irgendwie kopiert und ähnlich so spricht wie ich? Und ich glaube, das müssen viele erstmal noch sich drüber Gedanken machen, weil wenn man in so einem Corporate arbeitet, hat man oftmals seine eigene Identität verloren.
Ja.
Und ich glaube, jeder muss in der Zukunft genau verstehen, wer er eigentlich ist. Also was macht dich als Mensch, und da kommen wir auch zu meinem Lieblingsthema, was macht dich als Mensch wirklich besonders in der Welt? Weil KI übernimmt viele Sachen in der Zukunft für dich, aber was bleibt von dir noch übrig?
Mhm. Ja, gute Frage.
Das ist eine schöne Frage. Mhm. Und über die muss man ein bisschen tiefer nachdenken. Das geht nicht über Nacht.
Ja, und das kann man wahrscheinlich auch nicht KI-geleitet machen, weil das muss man selber für sich rausfinden.
Das stimmt. Ich nutze KI in der Tat als Coach. Mhm. Also ich habe angefangen, ich bin ja Solopreneurin, da ist auch Budget ist klein. Ja,
klar.
Also, und ich nutze zum Beispiel KI als meinen Reflexionscoach und habe mir auch ein GPT dadurch gebildet. Und der stellt mir Fragen. Ich versuche tagtäglich das zu machen, um zu gucken, dass ich da, aber das schaffe ich auch als Mama nicht, das kommt am Ende des Tages, vergesse ich es. Aber was ich doch sehr mehr mache jetzt, ist, dass ich es mindestens einmal im Monat mache, beziehungsweise im Quartal, und gucke, ob diese Filter, die ich gesetzt habe, ja, immer im Quartal gucke ich mir meine Filter an, meine Probleme an, sind die noch aktuell? Mhm. Möchte ich vielleicht ein neues dazu nehmen oder austauschen und gleich das ab und so kommt man immer näher ein bisschen dran, wer man eigentlich ist und was wichtig für einen ist.
Und das der letzte Schritt?
Das ist Accelerate. Mhm. Ja. Und da ist das wirklich so, da fange ich an, den Frauen beizubringen, wie man seine Idee aus dem Kopf in die Welt bringt. Mhm. Und da kommt der Mut, mutig sein. Und eben, du musst im Endeffekt an dich selber glauben. Das ist der allerwichtigste Schritt. Wenn du das nicht möchtest, dann kann ich fast auch nichts machen. Aber was natürlich hilft, ist, wenn man sich mit Gleichgesinnten umgibt, die alle ähnlich vor diesem Springen, von dem Turm nicht runterspringen wollen. Mhm. Und dann die eine springt und dann dir den Schubs mitgibt. Also das sehe ich ganz klar in meinem Programm. Wenn die 64-jährige Dame und die 18-jährige sozusagen beide auf dem Sprungbrett stehen und sich fast nicht trauen, dann gibt die eine den anderen die Hand und zusammen geht es dann irgendwie doch besser.
Und was könnte was sein, was sie sich dann nicht trauen, also wenn sie auch schon so weit sind in dem Prozess?
Ich habe oft, dass sie denken, ich habe ja nichts zu sagen. Also ich bin keine Expertin. Ja, also obwohl sie seit Jahren vielleicht im Mobility-Bereich arbeiten und wahnsinniges Kenntnisse haben in irgendwelchen Bereichen, muss ja auch nicht nur beruflich sein, sondern jeder hat irgendeine Expertise in irgendwas. Oder die Angst, was ich oft sehe, ist, dass man bewertet wird von anderen. Also jetzt, ach, jetzt ist die so laut auf LinkedIn oder was. Und also dieses Angeben wollen und sollen und dieses
Lautsein.
Oder Angst
vor kritischem Feedback vielleicht auch?
Angst vor kritischem Feedback ist auch extremst, ja. Also auch dieses perfektionistische Imposter-Syndrom ist, glaube ich, auch so ein schweres, auch für mich habe ich immer wieder mit zu kämpfen selber, wo ich immer wieder klar werden muss, okay, das ist jetzt ein kleines Signal, da musst du drüber hinweg. Weil das Schlimmste, ich frage mich immer, was kann denn groß passieren? Also es gibt so eine tolle Methode von Ali Abdal, der hat ein Buch geschrieben und so ein Produktivitätsbuch und da gibt es die 10-10-10-Methode, die ich eigentlich oft anwende. Also du fragst dich, was ist in 10 Minuten? Ist das noch schlimm in 10 Minuten, wenn du was machst, was falsch wäre? Ist es in 10 Wochen noch schlimm oder ist es in 10 Jahren noch schlimm? Und wenn du bis 10 Jahre kommst und sagst, uff, das wäre ganz schlimm, so dann ist vielleicht ein Zeichen, dass du es tatsächlich nicht machen solltest. Aber die meisten Sachen, was auf Social Media angeht, das ist schon 10 Minuten eigentlich schon. Eigentlich
stimmt.
Egal.
10-10-10. Okay, das ist eigentlich eine gute Sache.
Ja.
Wie lange dauert so ein Prozess, also wenn diese 4 Stufen?
Also ich habe jetzt 5 Wochen dieses Programm aufgesetzt und ich habe es asynchron auch gemacht. Wir treffen uns 1,5 Stunden einmal in der Woche und nennen das Play Sessions. Diese Play Sessions sind ganz, ganz wichtig. Da zeige ich erstmal, wie ich es angehe, also die Problemstellung, um ein bisschen Inspiration zu geben, was man machen könnte. Dann lasse ich in der Gruppe das zusammen machen und lasse die ein bisschen üben, um so ein bisschen die Angst zu überwinden, aber auch um aktiv das mal auszuprobieren und selber zu machen. Und dann gibt es wie in der Schule eine kleine Hausaufgabe, die dann alleine gemacht und umgesetzt wird, weil jeder hat ja ein anderes System. Jeder hat konsumiert, sage ich mal, anderen Content oder Informationen. Der eine mag gern Podcast, der andere liest gerne oder was auch immer. Und jeder hat sozusagen ein anderes System, wie er das dann aufbaut. Und bis dann treffen wir uns die Woche später wieder und dann gucken wir uns unsere Hausaufgaben gemeinsam an und lernen so voneinander. Diese Methode hat super
cool
in der Vergangenheit funktioniert. Dieses mal alleine machen und mit der Gruppe zusammen machen und dann sich inspirieren lassen, was man machen könnte.
Und das ist virtuell, aber treffen
ja. Virtuell, ja, genau. Und das ist auch wichtig. Also genau, wenn man virtuell sich trifft, also Hybrid ist immer schwierig, finde ich, wenn man nicht eine gute Moderation in-house vor Ort hat und dann online. Aber wenn 100% online alles digitale abstimmen wir, kann man ja wundervolle Tools, Kollaborationstools und alles nutzen, die fast sogar manchmal eine Live-Experience besser macht. Wobei live ist unschlagbar, also das muss ich schon sagen.
Macht schon noch einen Unterschied.
Ja. Aber diese Community, die ich aufgebaut habe, die ist jetzt sowieso auch global aktiv. Ich war gerade in Paris und habe Frauen dort getroffen von dieser Community, sind irgendwie überall verstreut und live zu treffen, ja, ist wirklich, da geht mein Herz auf.
Das glaube ich sofort. Ich finde es total spannend. Ich sehe aber auch, wie Unternehmen wachgerüttelt werden müssen, um überhaupt dieses Problem zu sehen, weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, naja, wir wissen ja alle, das ist jetzt seit ein paar Jahren ist man ja drauf gekommen, dass wir irgendwie alles diverser machen müssen, auch an der Führungsetage, dass wir mehr Frauen stärken müssen etc. Aber wenn jetzt eigentlich das Risiko wieder groß wird, dass der Gap größer wird, ist es doch eigentlich, erfordert das doch eigentlich wirklich einen sofortigen Handlungsbedarf von Unternehmen, insbesondere, also nicht nur allgemein ihre Mitarbeitenden, aber insbesondere die Frauen wirklich fitter zu machen, was KI anbelangt. Wie kriegt man das in die Unternehmen?
Ja, das ist eine Riesen-Challenge noch, weil deswegen habe ich auch angefangen, meine Geschichte ein bisschen mehr zu erzählen. Also ich glaube, es muss sehr viel Aufklärungsarbeit noch getrieben werden, weil eben dieser Schritt von, vor kurzem war es eben noch so, dass digitale Transformation von der Chefetage geführt wurde, ja, und nur in bestimmten Abteilungen stattgefunden hat. Aber eben, was ich vorhin sagte, diese Demokratisierung der Technologien, jetzt hat plötzlich diesen Shift gegeben, dass jeder, wirklich jeder im Unternehmen, egal welche Position du hast, ob intern oder Chefposition, plötzlich eigentlich sein eigener Innovationsagent oder Agentin in seinem Bereich werden muss. Und wenn man das mal schön sich denkt, dann, wenn das jeder machen würde, in seinem kleinen Bereich aktiver und innovativer zu werden, dann würde man ja auch den digitalen Transformationen im Großen irgendwie in Bewegung bekommen. Aber ich glaube, im Moment habe ich schon noch Probleme, wer dafür zuständig ist. Ja, also wer nimmt das jetzt im Angriff irgendwie? Ich habe auch oftmals das Gefühl, dass dann zum Beispiel habe ich Frauen, die dann das machen wollen, das Programm. Und dann, wenn es darum geht, wer die Kosten übernimmt, höre ich dann zum Beispiel, dass der Boss gesagt hat, ja, du bist ja nicht im Innovationsbereich tätig. Ja, wir haben keine Budgets für das. Warum willst du das jetzt machen? Und da merke ich halt, dass dieser Schritt, dieser Gedankenschritt, dass es jetzt wirklich egal ist, es gibt keine Innovationsabteilung mehr, jeder ist ein Innovationsagent, dass der noch nicht gemacht wurde.
Da habe ich in der letzten Folge auch mit Theo Pham drüber gesprochen, dass genau diese, vielleicht ein Wachrütteln nochmal einen Schritt vorher passieren muss, überhaupt was die Relevanz anbelangt, dass wirklich jedes Unternehmen sich mit dem Thema KI auch auseinandersetzen muss und was es heißt und bedeutet und wie viele, also auch ganz positiv oder eigentlich nur positiv, was für Chancen eigentlich auch für jedes Unternehmen darin liegen. Aber da scheinen wir, ich weiß nicht, der Unterschied würde ich annehmen, ist nochmal ein anderer im Vergleich zu den USA, aber ich denke, in Deutschland haben wir da schon noch ein bisschen Arbeit auch vor uns.
Also ich glaube, in Deutschland muss man wirklich jetzt also wachrütteln. Also Theo macht das ordentlich, ja. Also er sagt ja, das ist das neue Lesen und Schreiben und so. Und ich sag euch ehrlich, ja, das ist wirklich so. Also ich gucke mir in LA, habe ich mir neulich die Jobanzeigen angeguckt. Es gibt keine Jobanzeige mehr, wo nicht irgendwie vom Real Estate Manager, ja, bis hin zu Sales und Marketing, also auch klassische Jobs, die oft von Frauen übernommen wird, wo nicht das als Nummer eins, das ist wirklich wie es Microsoft Office, jetzt auf dieser Jobanzeige draufsteht. Also man kommt da nicht mehr drum herum.
Was wird denn so gefordert?
Also es wird gefordert, und das ist interessant, also Basic AI Skills, also Generative AI Skills, aber auch eben No-Code-Tools, wie zum Beispiel Canva oder also Tools, die sozusagen keine Coding-Kenntnisse voraussetzen. Und interessanterweise diese Human Skills, von denen wir gesprochen haben, diese Future Skills, also wie emotionale Intelligenz, ja, oder eben kollaboratives Arbeiten, Kommunikationsfähigkeiten, weil das sind wirklich diese Future Skills, die du benötigst, um mit den Maschinen, mit den KI-Maschinen in Zukunft zu reden. Es geht weniger um diese speziellen Tools, weil ganz ehrlich, morgen ist vielleicht ChatGPT nicht mehr da, und dann, es geht eher darum, wie man grundsätzlich mit ihnen Code mit den Chatbots spricht, ja. Also das ist praktisch das, was man lernen muss. Und die Deutschen, also ich rede mit allen möglichen, vom Manager bis hin zu, ja, intern, und ich glaube, das ist noch nicht angekommen, dass das so wichtig ist. Ich glaube, die warten alle irgendwie noch ab, bis sie irgendeine Erlaubnis bekommen von irgendjemand, mal loszulegen. Und dann kommen natürlich auch wieder irgendwelche Gesetze und Regulationen raus, ja, die dann auch das Loslegen wieder ein bisschen erschweren. Aber ich bin auch hoffnungsvoll. Ich war neulich auf einer KI-Frauenkonferenz in Stuttgart letzte Woche, und ich muss sagen, die wirklich in dieser Bubble sind und sich tagtäglich mit denen beschäftigen, wie ich auch, wir sind alle auf einer Linie, egal ob Amerika oder hier, wir denken alle über die richtigen Fragen nach, wie wir mehr Menschen einfach mutiger machen können. Also auch kritisch, positiv, aber kritisch eben auch das Ganze zu beachten und voranzutreiben. Und ich bin ganz zuversichtlich, dass wir das schaffen. Wir brauchen nur mehr so Mutmacherinnen, vielleicht wie ich und du und alle anderen, die ein bisschen mehr KI getrieben sind. Ich glaube, wenn wir ein bisschen mehr zeigen, wie positiv unser Leben sich dadurch verändert, vielleicht nehmen wir dann ein bisschen die Angst.
Also lauter werden, ja, total. Vielleicht nochmal auch, wir kommen schon leider so langsam zum Ende, aber ich finde ja mega spannend, du bist vor 12 Jahren in die USA gekommen, ne? Relativ spontan eigentlich, oder? Habe ich das richtig verstanden?
Also manchmal im Leben kommen so Zufälle. Ja, es war null geplant. Es war nie mein Traum, dass ich mal nach Amerika ziehen möchte. Ich habe einen sehr wilden Lebenslauf. Also eigentlich 34 Jahre habe ich so linear schön alles gemacht, was man von mir erwartet hat. Management, Karriere und hochgezogen. Und nein, du darfst nicht unter 2 Jahren kündigen, das ist schlecht für einen Lebenslauf.
Oh, das und weiß ich auch noch. Ich hatte das Thema auch. Genau, das war ganz, dann stimmt was mit dir nicht, wenn du eine Position unter 2 Jahren im Lebenslauf hast.
Genau, so war das damals. Das hat sich, glaube ich, bisschen geändert. Aber damals war das definitiv noch so. Und dann habe ich aber irgendwann gesagt, jetzt reicht's mir, habe gekündigt. Und dummerweise habe ich dann nochmal gekündigt. Und dummerweise bin ich dann rausgeflogen. Und dann war diese erste Seite von meinem Lebenslauf eine Katastrophe. Und mich wollte wirklich keiner mehr einstellen hier in Deutschland. Also ich wurde so als Jobhopperin oder so nicht wie nennt man das? Also nicht, dass ich praktisch das übernehme, dass ich nicht bleiben möchte, so. Und das hat mich im Endeffekt auf eine sozusagen, Lebensreise nach oder Auszeit nach Kalifornien gebracht und ich bin da rumgereist und dann kommt dieser Zufall im Leben. Ich habe auf einer Party damals die Mitarbeiterin Nummer 3, Lisa, kennengelernt, die bei Airbnb gearbeitet hat und die fand mich irgendwie cool, meine Geschichte cool, dass ich einfach jetzt so alleine als Frau da durch Kalifornien reise und einfach mal zum Nachdenken kommen möchte. Und hat mich damals den Gründerteam vorgestellt und über Nacht ohne meinen CV damals vorzuweisen, das ist heute auch nicht mehr so bei Airbnb, aber damals war das so, haben die mich angestellt als Interimsmanager für PR, weil das war mein cool. Background. Weil damals diese Copycats in Deutschland alle rausgekommen sind, Mimlo und Nine Flats. Und ich habe damals sozusagen geholfen, Airbnb die erste Internationalisierung hier in Hamburg, witzigerweise war das. Wir sind hier gleich um die Ecke gewesen,
ja.
Voranzutreiben.
Mhm. Richtig, richtig gut. Und dann bist du hängen geblieben, oder?
Hängen geblieben. Und dann, wie es manchmal im Leben so geht, dann habe ich meinen Mann da noch kennengelernt. So. Und dann habe ich Business und die Liebe im Endeffekt dort gefunden.
Ja, wie schön.
Und dann habe ich mit ein bisschen Schwierigkeiten noch ein Visum bekommen damals. Und das ist ja praktisch immer, ich kriege ganz oft Frauen, die gerne das machen wollen, was ich möchte. Und die Frage ist immer, wie komme ich am einfachsten nach USA? Und die schnelle Antwort ist nicht so einfach, aber wer will, der findet eine Lösung. Also,
ja, genau. Sehr gut. Wie schön, dass es geklappt hat. Also ganz, ganz spannender, toller Weg. Und vor allen Dingen auch sehr schön, dass du heute hier in Hamburg bist und
danke.
Wir dieses tolle Gespräch führen konnten. Ganz, ganz lieben Dank.
Danke auch.
Und ja, ich hoffe, bis bald mal wieder.
Ja.
Das war die 150. Disrupting Minds Episode mit Simone Lies. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören. Damit ihr nichts verpasst, abonniert uns gern auf den üblichen Kanälen. Also überall, wo es Podcasts gibt. Danke, dass ihr heute dabei wart. Und wenn ihr mögt, bis Dienstag in 2 Wochen.
Dies ist eine Produktion der TLDR Studios.